Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflanzen und ihr Mikrokosmos, den wir im Rahmen des Forschungsverbunds TRR 356 Plant Microbe aufnehmen. Unsere Forschung beschäftigt sich mit dem faszinierenden Wechselspiel zwischen Pflanzen und Mikroorganismen. Das sind Kleinstlebewesen, die für unser bloßes Auge unsichtbar sind und durch deren Interaktion die Pflanze sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden kann. Mein Name ist Dagmar Hann, ich bin selbst Biologin und Teil dieses Forschungsverbunds. Heute zu Gast ist Dr. Nora Eifler, die als Director DSD Project Management bei Novartis arbeitet und mit ihrer Musik Moleküle zum Leben erweckt. Hallo Nora, schön, dass du da bist.
Hallo Dagmar.
Nora, bevor wir so richtig in deine Forschung und deine Musik einsteigen, habe ich drei kurze Fragen zum Einstieg. Und zwar würde ich gern von dir wissen, was deine Lieblingspflanze ist.
Meine Lieblingspflanze ist die Brennnessel.
Warum denn ausgerechnet die Brennnessel?
Ja, die Brennnessel ist ein absolutes Multitalent. Man kann sie essen, man kann die Blätter essen, man kann die Samen essen, man kann Brennnessel-Tee trinken, der ist sehr gesund. Die Brennnessel dient auch als Nahrungsmittel für verschiedene Schmetterlingsarten. Sie ist ein guter Bodendünger, sie ist auch ein Bodenindikator. Und was natürlich total spannend ist, sind ihre Brennhaare.
Wie funktionieren denn die Brennhaare?
Ja, das hat die Pflanze ganz intelligent gemacht, weil die durchdringen tatsächlich die Haut. Und zwar in die Spitze der Brennhaare hat sich Kieselsäure eingelagert, damit sie hart ist. Und dann im unteren Teil der Brennhaare, der ist angeschwollen und dort ist dann die Brennflüssigkeit drin. Und deswegen, wenn man eine Brennnessel berührt, an der Blattoberseite, dann bohrt sich dieses Köpfchen, dieses harte Köpfchen durch die Haut durch und entlässt dann diesen wunderbar brennenden Saft. Das ist also eigentlich im Prinzip schon die Vorstufe von einem Microneedle Injection System.
Also wie so eine kleine Spritze.
Im Prinzip, ja, ganz genau. Ja. Oder ein wirklich Präparate, die heute als Medical Devices verkauft werden, mit Microneedles.
Das sieht bestimmt toll aus unter dem Lichtmikroskop, oder?
Ja, genau. Also ein Lichtmikroskop reicht auch absolut aus, dass man die Brennhaare sichtbar machen kann. Also auch so ein Lichtmikroskop, das vielleicht manche Kinder zu Hause haben. Und dann kann ich es nur empfehlen, vielleicht mit Handschuhen mal so ein Brennnesselblatt unter das Lichtmikroskop zu legen und dann die Brennhaare anzuschauen. Das ist wunderschön.
Jetzt haben wir deine Lieblingspflanze gehört. Aber was ist denn dein Lieblingsgeräusch in der Natur?
Also in meinem Fall sind es Lieblingsgeräusche. Ich mag eigentlich alle Waldgeräusche. Bin sehr gern im Wald. Auch visuell mag ich den Wald sehr gern. Aber die Geräusche vom Wald, also das Rauschen der Blätter, die Vögel natürlich oder auch ein Bach, wenn der plätschert. Aber auch das Geräusch allein von den Blättern auf dem Boden im Herbst, wenn man drüber läuft, ist Geknister. Das findet auch mein Hund ganz toll.
Ja.
Das habe ich gern.
Und welche Musik hörst du nach einem langen Arbeitstag am liebsten?
Nach einem langen Arbeitstag, wenn ich mich entspannen möchte, höre ich nichts, das jünger ist als das 17. Jahrhundert. Also ich höre gern alte Musik, Barockmusik, das heißt Monteverdi, Schein, Schütz, Scheid, Telemann, Pachelbel, Purcell, Gabrielli, Praetorius und so weiter. Wenn ich jetzt aber noch wohin muss und ich muss mich motivieren, dass ich nochmal rausgehe, dann höre ich was Fetzigeres und dann höre ich am liebsten Juicy Lemon Club von Basel.
Da werde ich auf jeden Fall mal reinhören.
Macht es.
Du bist die erste Gesprächspartnerin in diesem Podcast, die nicht Teil unseres Forschungsverbunds, des TRR 356 ist. Und dennoch hast du einen ganz wertvollen Beitrag zu unserem Öffentlichkeitsarbeitsprojekt geleistet. Denn du hast die Intro- und Outro-Musik für diesen Podcast gemacht. Du bist aber auch Biologin und mich interessiert, ein bisschen was zu hören über deinen beruflichen Werdegang, bevor wir zu deiner musikalischen Arbeit übergehen.
Ja, also ich habe Diplombiologie in Heidelberg studiert. Dort war im Grundstudium am Anfang auch Botanik und Zoologie dabei. Botanik war nicht mein Lieblingsfach, was hauptsächlich daran lag, dass diese Dünnschnitte, die wir anfertigen sollten und dann unter dem Mikroskop beobachten und abzeichnen, dass die nie dem entsprachen, was im Buch abgebildet war. Und deswegen habe ich dort schon sehr früh mich eher an der Chemie und der Physik orientiert und mich dann auch für ein Diplomstudium in der Biophysik angemeldet.
Und dann hast du dieses Diplom erhalten und wo hast du deine Diplomarbeit gemacht?
Die Diplomarbeit war auch in Heidelberg, das war am Max-Planck-Institut, am medizinischen Max-Planck-Institut direkt am Neckar, in der Strukturbiologie. und dort in der Proteinkristallisation, das ist zur Strukturanalyse von Proteinen, indem man die kristallisiert und dann mit Röntgenstrahlen analysiert.
Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, deine Diplomarbeit. Hat sich da heute viel verändert in der Art und Weise, wie wir Proteinstrukturen auflösen können, oder funktioniert es eigentlich immer noch genauso wie damals?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also X-Ray Crystallography, also die Kristallstrukturanalyse mit Röntgenstrahlen, gibt es immer noch und die hat sich jetzt, ist relativ von der Technologie relativ gleich geblieben. Was sich aber enorm verändert hat, ist die Kryoelektronenmikroskopie, eine andere Art der Strukturauflösung von Proteinen. Die war von dem Auflösungsvermögen zu der Zeit, zu meiner Diplomarbeit und auch dann zur Doktorarbeitszeit, ich habe in Elektronenmikroskopie Doktorarbeit gemacht, war die Auflösung nicht so stark wie X-Ray Crystallography, aber heute ist sie fast vergleichbar, weil sich einfach die Technologie so weiterentwickelt hat.
Mhm. Und hast du heute noch in deiner Arbeit bei Novartis was mit Strukturanalysen zu tun oder machst du jetzt was ganz was anderes?
Leider nein. Es gibt zwar ein hochauflösendes Elektronenmikroskop bei der Novartis, aber ich arbeite dort nicht. Ich bin inzwischen Gruppenleiterin von einem Team von Projektleitern, die an der Drug Substance arbeiten. Die Drug Substance ist der aktive Wirkstoff im Medikament und das ist im Wesentlichen Projektmanagement, was ich jetzt mache.
Mhm. Schlägt denn dein Herz immer noch für die Wissenschaft?
Total. Und ich mische mich auch immer noch in wissenschaftliche Fragen ein. Und jetzt abgesehen vom Geschäftlichen lese ich auch wirklich immer noch Nature und verfolge auch noch die Strukturauflösung von den großen Proteinkomplexen, die zu meiner Zeit als fast unlösbar galten und die jetzt plötzlich gelöst werden können.
Und diese aktiven Wirkstoffe, an denen ihr arbeitet, sind das auch Proteine oder andere Moleküle, die euch da vor allen Dingen interessieren und beschäftigen?
Also Novartis arbeitet an verschiedenen Molekülen. Zu Molekülen zählen kleine Moleküle, die chemisch hergestellt werden, außerdem auch RNAs, also der Messenger der DNA, und außerdem auch noch Biologics, also das sind die großen Moleküle, das sind die rekombinant hergestellten Moleküle. Rekombinant bedeutet durch Zelllinien. Und das sind die Makromoleküle. Ich bin im Moment im Department von diesen Makromolekülen, also in Biologics, habe aber auch vorher schon an den kleinen Molekülen gearbeitet.
Und diese Makromoleküle, also das sind zum Beispiel Proteine wie Antikörper oder irgendwelche Bindeproteine, sowas.
Ganz
in der
genau.
Art.
Richtig.
Spannend. Jetzt würde mich noch interessieren, inwieweit da Mikroorganismen in deiner Arbeit eine Rolle spielen, da die ja für uns besonders interessant und wichtig sind.
Für uns sind sie auch interessant und auch wichtig, aber eher in negativer Weise. Die wollen wir überhaupt nicht. In Biologics sind Mikroorganismen sehr unerwünscht, es sei denn, man benutzt sie als Expressionssystem, weil es sonst bedeutet, dass man eine bakterielle Kontamination hat. Wenn man Biologics herstellt, dann geht es alles steril und wir haben bestimmte Sterilitätskriterien, die erfüllt werden müssen, damit man sie später freigeben kann, die Proteine für den Mensch, für menschliche Studien oder auch als Medikament. Und da dürfen keine Mikroorganismen drin sein.
Wie könnt ihr das denn messen, ob da Mikroorganismen drin sind?
Ja, da gibt es verschiedene Tests, die sind auch vorgeschrieben von den Gesundheitsbehörden. Da ist zum Beispiel der Bacterial Endotoxin Test, der BET-Test und außerdem der MET-Test. Es gibt verschiedene und wirklich von den Health Authorities, also Gesundheitsbehörden, vorgeschriebene Tests, die man durchführen muss.
Und die führt man dann standardisiert durch und nur wenn die alle grünes Licht geben, dann geht es weiter im Prozess.
Ganz genau. Das ist ein bisschen gemein, weil wenn man zum Beispiel jetzt einen Mathe-Test schreibt, dann hat man vielleicht immer noch eine 1 bis 2 oder eine 2, wenn man ein paar Fehler hat. Bei der Medikamentenfreigabe muss alles richtig sein, damit man ein Medikament für den Mensch freigeben kann. Und das ist natürlich auch richtig so.
Genau, ist beruhigend für uns, die wir vielleicht die Medikamente dann irgendwann benötigen. Jetzt ist neben der Strukturbiologie, neben der Medikamentenentwicklung auch die Musik deine große Leidenschaft. Und mich interessiert sehr, wie du darauf gekommen bist, auf diese Idee gekommen bist, diese beiden Leidenschaften miteinander zu verbinden.
Ja, das war letztes Jahr. Und zwar kam das so, dass dieses Jahr Basel als Austragungsort vom Eurovision Song Contest ausgewählt wurde, weil die Schweiz letztes Jahr gewonnen hat. Und Novartis war Co-Sponsor. Und sie haben dann für Mitarbeiter eine Ideation veranstaltet, wo man Ideen vorbringen konnte, wie man Musik und Wissenschaft verbinden kann. Und ich habe dann darüber nachgedacht und es war wirklich, ich bin gerade mit dem Fahrrad über den Rhein gefahren zur Arbeit und habe mir dann gedacht, ich könnte doch eigentlich einfach die Proteine, die aus Aminosäuren bestehen, als Akkorde spielen. Das ist möglich, weil wir haben 20 verschiedene Aminosäuren und 7 davon sind C, D, E, F, G, A, H. Und deswegen kann man das entweder als Melodie spielen oder tatsächlich als Akkordfolge. Und die anderen Aminosäuren kann man eben nicht spielen. Und das war wirklich, am Anfang war das einfach ein Witz und ich dachte, das ist vielleicht lustig und klingt bestimmt total schrecklich. Und dann habe ich ein Molekül ausprobiert, einen Antikörper, und dann klang der gut. Und da dachte ich, ja, so ein Zufall. Und dann habe ich den nächsten Antikörper ausprobiert und dann klang der auch gut, aber total anders. Und dann habe ich auch andere Proteine angefangen zu spielen. Und alle klingen wirklich total unterschiedlich. Und das siehst du ja auch bei deinen Pflanzenproteinen, die ich für dich gespielt habe. Die klingen wirklich total unterschiedlich und es macht Sinn, weil die Aminosäurefolge bestimmt die Struktur und die Funktion des Proteins und die ist natürlich von Protein zu Protein verschieden.
Jetzt hast du uns schon ein bisschen verraten, wie du dabei vorgehst. Also du nimmst die Sequenz und machst Akkorde daraus. Und wie spielst du das ein? Also nimmst du immer erstmal das Klavier oder hast du die Musik anders im Kopf oder welche Instrumente verwendest du, um es erstmal auszuprobieren, was funktioniert?
Genau, ich nehme das Klavier und da nehme ich dann zum Beispiel in deinem Fall nämlich das SymRK, die Sequenz, die du mir geschickt hast. Dann setze ich mich ans Klavier. Ich habe die Sequenz ausgedruckt als Einbuchstabencode von der Sequenz von Aminosäuren. Dann nehme ich mir einen Leuchtstift und markiere alle Cs, alle Ds, alle Es, alle Fs, alle Gs und so weiter. Und dann fange ich an, das Protein vom N-Terminus, das ist der Anfang vom Protein, auszuspielen. Und das spiele ich einfach so und meistens klingt es dann schon nicht schlecht, weil es eher eigentlich einer Musikimprovisation ähnelt, nehme ich das auch gerade direkt auf. Das heißt, ich habe mein Handy daneben und das Handy ist auf Aufnahme gestellt und dann lege ich los und dann höre ich es mir anschließend nochmal an. Und wenn ich es mir nochmal anhöre, dann kommen mir manchmal noch Ideen, wie ich zum Beispiel einen Takt verändern kann oder einen Takt länger machen kann, weil hier bin ich ja total frei. Aber die Sequenz der Akkorde, die ist tatsächlich genau abgespielt von der Proteinsequenz.
Und kannst du da variieren zwischen Moll und Dur? Oder ich habe mir das ja auch angehört, was du gespielt hast. Und es war ja doch verschiedene Versionen, die du da hattest, also Takt unterschiedlich. Aber
genau, ich bin frei mit der Wahl von Moll und Dur. Und jetzt muss ich dazu sagen, dass wenn man improvisieren kann, weil man zum Beispiel, wie ich jetzt früher in einer Big Band gespielt hat, dann kennt man genügend von der Harmonielehre, dass man weiß, was gut zusammenpasst. Und zum Beispiel das Cystein, das C, passt gut zum Alanin, dem A. Und zwar passt zum C-Dur-Akkord prima der A-Moll-Akkord. Und das heißt, wenn ich ein C und ein A hintereinander sehe, dann spiele ich meistens das C als Dur und das A als Moll. Muss man nicht und dann klingt es eigentlich oft eher überraschend. Und das kann man auch nutzen.
Jetzt bei der Umsetzung der Musik, da wirst du ganz tatkräftig von deiner Familie unterstützt und das finde ich total schön und ich habe mich gefragt, wie wichtig das für dich ist, dass die Familie da mit dabei ist und ob deine Kinder auch diese Leidenschaft für die Musik teilen.
Ja, total und Gott sei Dank. Also Familie, die Kinder sind musikalisch, mein Mann weniger, die Kinder sehr und wir machen viel Musik zu Hause. Also jedes Kind spielt ein Instrument, aber wir singen auch oft einfach so. Also jemand singt ein Lied und jemand anders fängt dann an, die zweite Stimme dazu zu singen. Und Musik ist wirklich sehr, sehr wichtig für uns. Es geht dahin, dass wir teilweise auch über mehrere Zimmer hinweg über Gesang kommunizieren, weil das dann oft besser gehört wird, als wenn man einfach nur Namen ruft und irgendwas möchte, dann wird es gesungen. Und es ist auch nerviger, wenn man zum Beispiel möchte, dass die Kinder nach unten kommen, weil wir gehen müssen, ist es viel nerviger, wenn man dann was singt, als wenn man immer noch mal ruft, jetzt kommt doch endlich runter. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dann viel effizienter und effektiver ist, wenn ich dann zum Beispiel singe, alle Kind Lea Becho.
Ich denke mir, dass das vielleicht auch manche Konflikte verhindert, wenn man das so singt, weil das nicht so schnell aggressiv rüberkommt, sondern irgendwie doch immer freundlich wirkt, oder?
Man selber bleibt ruhiger, genau. Ja.
Das ist sehr gut. Vielleicht muss ich das auch mal probieren. Jetzt haben wir in der Intro- und Outro-Musik vom Podcast ein Protein, das aus unserer Arbeit ist, verwendet. Und zwar, das kommt aus dem Flagellin, der Untereinheit des bakteriellen Flagellums, das quasi der bakteriellen Geißel, mit der das Bakterium schwimmen kann. Und das ist ein Protein oder eine kurze Sequenz, mit der sehr viele bei uns im Forschungsverbund arbeiten, die ganz wichtig ist für unsere Arbeit, die auch jeder bei uns kennt. Und die hast du jetzt vertont. Wie leicht war es, dieses Protein oder dieses, ist eigentlich nur ein Epitop aus diesem Protein zu vertonen? Und was hast du dir dabei gedacht? Hat es dir gefallen?
Also es hat mir total gefallen, ja, Dagmar. Und ich habe mich auch total gefreut, überhaupt über die Möglichkeit, das für euch machen zu können. Und jetzt gerade bei diesem Epitop, also es sieht halt aus wie ein Peptid, also eine kleine Proteinsequenz, das ist recht einfach, weil das ist sehr überschaubar und deswegen ist es auch schnell strukturiert. Ich habe halt einfach an eine Flagelle gedacht und die Flagellen, also es sind die Schwänzchen von den Bakterien, die halt zur Fortbewegung helfen, die machen so eine undulierende Bewegung, also so eine Kreisbewegung. Und dabei habe ich dann an Walzer gedacht und Walzer ist in Dreivierteltakt. Und deswegen habe ich dann als Taktmaß den Dreivierteltakt gewählt und dann einfach das Protein nach dem Dreivierteltakt gespielt und es klang total hübsch.
Ich finde, man hört es auch, dieses Wellenartige. Also in meinem Kopf sehe ich quasi den Film dazu, wie das Bakterium schwimmt, wenn ich diese Musik höre. Und vielleicht auch als kleine Anregung für die Hörerinnen und Hörer, die Musik nochmal ganz aktiv anzuhören und sich das dabei vorzustellen. Vielleicht kann auch der ein oder andere ja dieses Bild teilen. Gibt es eine Publikation, egal ob Buch, Podcast, Doku, die du unseren Zuhörerinnen empfehlen kannst, wenn sie mehr über deine Arbeit wissen wollen?
Ja, also ich habe einen YouTube-Channel, wo ich verschiedene Proteine vertont habe und wo ich auch manche Proteine erkläre, also wo ich die Musik spiele, der Aminosäuren des Proteins, aber zusätzlich auch erkläre, was das Protein macht oder die Proteinfamilie macht, zum Beispiel die Aquaporine. Das sind ganz tolle Moleküle, die sitzen in den Zellmembranen von allen lebenden Organismen. Und das war bis 1992 überhaupt nicht bekannt. Und man dachte immer, dass Wassertransport durch die Zelle nur über die Zellmembran geht. Das ist eine Doppellipidschicht. Aber das wäre viel zu langsam. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Und irgendwann hat dann Peter Agri von Johns Hopkins University in Baltimore hat dann nachgewiesen, dass es Aquaporine gibt. Und die sind für den Wassertransport zuständig. Zum Beispiel vom Wassertransport in der Lunge. Sie sitzen wirklich in sehr vielen Gewebe, wo sehr hoher Wassertransport nötig ist. Wassertransport, Vorsicht, es ist kein Transporterprotein, sondern einfach ein Wasserkanal. Es ist also eigentlich eine Diffusion. Und dieses Protein, das Protein Aquaporin 6, das hatte ich als eins meiner Proteine während der Doktorarbeit zur Strukturauflösung, konnte das aber nie in hohem Maße exprimieren. Das heißt, die Struktur habe ich dann nicht gelöst von diesem Protein. Die ist übrigens bis heute nicht gelöst. Aber das Protein klingt wunderschön. Und jetzt habe ich ein Lied damit gemacht und der ist auf Schweizerdeutsch in Mundart und der heißt Ragedag. Und das kommt jetzt gerade raus.
Das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
Das wäre nett. Zusätzlich kann ich natürlich noch Literatur empfehlen über die Proteine, die ich vertont habe. Das ist dann aber Wissenschaftsjargon. Die sind dann publiziert in Journals wie das Embo Journal. Und das ist dann schon sehr für die wissenschaftlichen Experten. Das ist generell, denke ich, ist das die Herausforderung für uns Wissenschaftler, unser eigenes Gebiet anderen weiterzugeben, ohne sich dieses Fachjargons zu bedienen. Und das ist teilweise reicht wahrscheinlich schon, wenn wir zwei uns unterhalten und du mir deine Wissenschaft erklärst und ich dir meine, dass man dann über Wörter stolpert, die einfach nicht überlappend sind in den verschiedenen Gebieten und die man dann nicht versteht. Und das wird dann natürlich noch viel extremer mit Nichtwissenschaftlern und Leute, die keine Biologie studiert haben. Und deswegen finde ich jetzt gerade diesen Podcast so unglaublich wichtig, dass man die vielen faszinierenden Sachen, die es in der Biochemie gibt und in den Pflanzen und dann in den Nanowissenschaften, in den Proteinen, dass man das so erklärt, dass es jeder versteht, weil es einfach wahnsinnig spannend ist.
Ja, das teile ich mit dir. Deswegen machen wir ja auch den Podcast und den Versuch, das so zu übersetzen, dass es zumindest das Interesse auch bei allen weckt, sich damit zu befassen.
Das war dann auch der Grund, warum ich gedacht habe, dass Musik eigentlich ein perfekter Weg ist, diese Struktur der Proteine weiterzugeben, weil es so was Intuitives ist. Man hört, dass die Proteine unterschiedlich sind an den verschiedenen Tonfolgen, an den verschiedenen Akkordfolgen. Und das ist wirklich so eindrücklich, dass man gar nichts mit der Wissenschaft am Hut haben muss und trotzdem hört, wie unterschiedlich es ist.
Ja, so ein bisschen wie wir es in den Ausstellungen versuchen, dass wir über die Kunst sozusagen Zugang schaffen, indem wir Bilder ausstellen, die unsere Forschung ja versinnbildlichen.
Ganz genau.
Und das Gleiche ist mit der Musik. Das ist eigentlich eine schöne Kombination auch.
Ganz genau. Und sehr ästhetisch. Kunst sowohl als auch Musik. Genau.
Wir kommen jetzt zum Ende unseres Podcasts, aber bevor wir aufhören, würde ich dir gerne 7 Fragen stellen mit der Bitte um eine kurze und spontane Antwort.
Okay.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Eine Sache, die du im Labor gelernt hast, die dir auch in der Musik hilft.
Strukturelles Denken.
Kann Musik Wissenschaft verständlicher machen?
Absolut.
Komponierst du lieber früh morgens oder spät abends?
Immer.
Lieber ein gelungenes Experiment oder ein gelungener Auftritt?
Letzteres, weil es einmalig ist und das Experiment kann repetiert werden.
Wenn dein Lieblingsprotein ein Musikinstrument wäre, wäre es eher eine Violine oder ein Synthesizer?
Synthesizer.
Basel oder Berlin? Wo würdest
Basel.
Du
sein?
Okay. Das gebe ich als letzte Empfehlung mit auf den Weg. Basel ist eine wunderschöne Stadt und auf jeden Fall ein Besuch wert.
Absolut.
Danke, Nora, für den schönen Podcast.
Vielen Dank, Dagmar.
Wenn ihr noch mehr zum Thema dieser Episode wissen möchtet, dann schaut gerne mal in die Shownotes. In der nächsten Folge freue ich mich auf das Gespräch mit Dr. Niklas Schandri vom Lehrstuhl für Genetik der Ludwig-Maximilians-Universität München. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder bei Pflanzen und ihr Mikrokosmos reinhört.